Es ist Freitag, der 7.8.2020. Willkommen zum Woschka. Herzlich willkommen zu einem weiteren Wochenschlusscast. Heute mit einem Gaststar, an den ich mich kaum noch erinnern kann, aber ich habe ihn wiedererkannt. Hallo Sven war das, oder?
Hey, hey.
Also nein, ich weiß natürlich, wie du heißt, Sven Ohnstedt. Und du warst derjenige, für alle Hörer, die es nicht wissen, der uns damals Dark Souls getestet hat. Und vielleicht kannst du ja einfach mal so ein bisschen erzählen, warum hast du überhaupt Dark Souls getestet? Wie kam das? Was hast du mit Gamers Global zu tun?
Also Dark Souls war eher am Schluss, ne? Wir haben uns kennengelernt 2009. Da bist du gerade mit Gamers Global mit der deutschen Seite live gegangen. Also warst noch gar nicht so lange dabei. Die englische gab es ja schon davor.
Mhm. Und hattest du die englische auch schon besucht?
Nicht bewusst.
Ah.
Ich war da garantiert auch mal drauf, aber nicht bewusst. Ich habe das nicht mit dir in Verbindung gebracht.
Aha.
Das kam tatsächlich erst durch die Deutsche. So. Und ja. Angefangen mitzumachen, News zu schreiben, wurden immer mehr News und irgendwann hast du dann tatsächlich mal eingeladen und dann bin ich, war ich mit euch, mit dir auch, auf der Gamescom und wenige Monate später bin ich dann tatsächlich nach München gezogen, beruflich.
Das war dann 2010 wahrscheinlich schon,
das
oder?
War 2010, genau. Und habe dort als Lehrling in der Redaktion angefangen und gelernt zu schreiben. So, und habe das dort gelernt und war dann der Hausgeist in Salmdorf, ne?
Genau, ich glaube, du warst aber nicht derjenige regelmäßige Besucher, der dann als erstes immer sehr dankbar ausgehungert an unseren Vorrat von Fertiggerichten für die Mikrowelle gegangen.
Ach du mein... Nee, das war ich glaube ich nicht.
Okay.
Aber ich erinnere mich, von was ich... So genau, und so kam es dann zu den ersten Tests, kleinere Spiele vor allen Dingen, ja, und irgendwann. Und
genau,
irgendwann
du könntest vielleicht noch verraten, in welcher Redaktion oder bei welchem Verlag du deinen Lehrling gemacht hast.
Ich bin tatsächlich bei IDG eingestiegen damals, jetzt nicht bei der GameStar GamePro, sondern einen Stock tiefer bei den Kollegen, die geschraubt haben, also PC Welt, Channel Partner, Computerwoche. Und habe dort meine ersten Schritte als Redakteur gemacht, ja.
Und dann hast du gleichzeitig beim Gamers Global Startup halt auch als Freier ausgeholfen. Und kannst du dich noch an deine Werke erinnern, so an die ersten? Was war denn zum Beispiel von dir?
Ach du meine Güte, ich habe Shadows of the Damned in der Hand gehabt.
Geil!
Wo ich mich köstlich amüsiert habe.
So ein Kleinod gleich. Also das ist ja ungewöhnlich, dass man sowas gleich machen darf.
Ja, da siehst du mal. Was hatte ich denn noch? Ich hatte auch noch ein Tennisspiel in der Hand. War es Virtual Tennis? Ich weiß es nicht. Also es waren wirklich tatsächlich gar nicht mal so schlechte Spiele, aber es ist nicht die Blockbuster, an der machst du ja auch nicht am Anfang. War ja auch gut so. Ich habe es ja gelernt. Und ja, ich glaube, Assassin's Creed hatte ich auch in der Hand mit Brotherhood. Wobei, das war dann die PC-Variante, da haben wir tatsächlich angefangen, das zu vergleichen mit der Konsole. Das war dann mehr Technik-Check als ein eigentlicher Test. Das haben wir auch gemacht damals, ja, und irgendwann hat man dann Dark Souls vor der Brust, ne?
Genau, da hast du dann ja auch, du hast ja netterweise auch letztes Jahr im September bei unseren Grußworten zu 10 Jahren Gamers Global mitgemacht. Und da hast du ja schon verraten, dass du Dark Souls gemacht hast für uns und schriebst, wie bewertet man ein Spiel, das einerseits eine faszinierende Welt bietet, die zum Erkunden einlädt, andererseits mit harter Hand gegen den Spieler vorgeht. Und das war auch so ein bisschen das Problem damals für dich beim tatsächlichen Test, oder?
Du, ich glaube auch für alle, die das gesehen haben, das ist ein Spiel, das fiel aus der Reihe. Wie gesagt, du bist hin und her, also bist wirklich hin und her gerissen, was fängst du damit jetzt an? So, Klar, natürlich, naja, vielleicht leicht überfordert auch. Wie gesagt, das Spielkonzept war ja damals auch noch nicht so verbreitet, wie es heutzutage ist. Heute, ja, Souls-like, klar. Wussten wir damals alle noch nicht. Und ja, genau, das war das Problem. Wie bewertest du sowas tatsächlich?
Was mich ja zum noch besseren Nachdenken hätte anhalten sollen damals, war, dass der Christoph Hofmann, der den Vorgänger, also den Quasi-Vorgänger, das Demon's Souls gespielt hat und glaube ich, und auch einen User-Artikel schön dazu gemacht hat, und ich glaube sogar, dass Kingsfield 3 oder was davor gekommen ist, zumindest kannte, was mir überhaupt nichts gesagt hat, dass der abgewunken hat, Dark Souls testen zu wollen für uns. Das hätte mir zu denken geben müssen. Und ich glaube, du warst dann auch wirklich der Einzige, du weißt ja auch 2010, da gab es ja auch, glaube ich, noch keinen Mitarbeiter, keinen festen, genau der erste kam dann erst Ende 2010 oder irgendwie, oder vielleicht gab es ihn schon oder gerade nicht, weil der allererste Mitarbeiter war ja nicht so arg lange bei uns. Und dann kam der Benjamin quasi im März, April 2011 oder so. Und ich glaube, du warst wirklich so meine große Hoffnung, das überhaupt getestet zu bekommen, weil ich selbst konnte es nicht machen, weil ich just zu der Zeit war ich ein paar Tage in England und dann war ich doch sehr froh. Und du hast es auch nicht begeistert angenommen, den Testauftrag, das weiß ich auch noch. Das war eher so ein, wenn es sonst niemand nicht macht und Jörg guckt mich so traurig an, oder?
Ich hatte tatsächlich Respekt vor dem Ding, ja. Das weiß ich, auf jeden Fall. Ich kannte auch Kingsfield noch von der PlayStation.
Ah, okay. So, aber also das war ja anders ein bisschen. Also Demon's Souls war schon näher an Dark Souls dran als Kingsfield,
ja,
oder?
Ja, ja, also hinten raus, ehrlich gesagt, das hat nicht viel geholfen, richtig, ja. Das war aber so der Anknüpfungspunkt, wo wir, glaube ich, im Vorfeld gesagt haben, ich habe dir geraten. Ah, der Sven
hat da, ja, ja, genau.
Ja, ja, genau, und Musik in deinen Ohren und nee, hat nicht viel geholfen an der Stelle.
Weil Kingsfield war ja mehr ein schweres Hack and Slash, wenn ich das so halbwegs mir glaube, aus Botenberichten zusammenreimen zu können.
Kommt gut hin, ja.
Ja. Ja, und dann darf man nicht vergessen, Dark Souls ist natürlich damals nicht das gewesen, was heute viele kennen aus der PC-Fassung oder gar dann aus dem Remastered. Es gab ja zwei PC-Fassungen. Das erste Dark Souls von dir auf PS3 meiner Erinnerung nach getestet, war ja schon also noch kantiger, als sie es eigentlich wollten, weil es einfach diverse technische Issues auch hatte.
Das habe ich mir im Nachhinein öfter gedacht. Also ich hatte ja tatsächlich das Testmuster in der Hand. So, und am ersten Tag oder die ersten Tage kamen gleich mehrere Patches oder zumindest mal einer. So, also die Versionnummer ist definitiv nach oben gesprungen. Ich kann jetzt so viel behaupten, wie ich will. Bei mir sind die Monsterchen auch mal gerne 2 Meter gesprungen. Ich weiß es, ich habe das gespielt.
Ja, ja.
Ich habe nur kein Video gemacht davon, ja, ja. Blöderweise. So, also ich kann es nicht beweisen. Und in so einem Spiel ist das natürlich tödlich. So, ja, und dementsprechend war ich dann auch irgendwann mal bei dir und habe gesagt, du, nun ja, also ich rate eher zur Vorsicht. Dinge, die andere, ich vermute, nie erlebt haben.
Ja, also normale Spieler zumindest nicht, genau.
Ja.
Gut, trotzdem gab es da dann, ich weiß auch, also es war überhaupt, ich war ja dann, wie gerade schon erwähnt, ich war dann in England, das war ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich war da geschäftlich ein paar Tage in England. Das muss Ende Oktober, Anfang November 2011 gewesen sein. Denn woran ich mich auch noch erinnern kann, in England gab es vor den Apple Flagship Stores Mahnwachen oder Trauerwachen, weil der Steve Jobs gerade gestorben war. Das war alles so in einem Zeitraum, vielleicht ja auch ein Zeichen, Steve Jobs stirbt, Dark Souls wird getestet und, genau, und dann habe ich abends, das weiß ich noch wirklich, also eher am späteren Abend kam dann dein Testtext, den habe ich dann im Hotel auf einem winzigen Schreibtisch an meinem Laptop redigiert. Wir haben dann auch noch telefoniert über die Wertung. Und dann wurde der Skandaltest dadurch quasi fertig und, glaube ich, am Tag drauf auch veröffentlicht, wo wir dann doch ziemlich auch Flak bekommen haben von Seiten der Zielgruppe, die ja natürlich schon wusste, dass wir unmöglich recht haben konnten mit einem Test, der nur, was hat er denn eigentlich drunter stehen gehabt, eine 7,5 oder 7 oder sowas, weißt du es noch?
Ich vermute eine 7,0.
Eine 7,0, ja.
Und nachträglich, als das PC, die PC-Umsetzung kam, seid ihr, glaube ich, noch hoch, wenn ich es richtig weiß.
Ja, das war dann der Benjamin, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Den Test habe ich dann im Italienurlaub in einem, in irgend so einer Pension abends gegengelesen. Ich weiß immer recht gut, wann ich Sachen gegenredigiert habe, genau. Und ja, aber ehrlich gesagt, da haben wir uns dann halt auch nachträglich so ein bisschen dann hochgehangelt. Nach dem Motto, ja, komm, es ist schon besser vielleicht als die 7.0. Aber man darf halt wirklich nicht vergessen, dass die Technik da schon reingespielt hat und dass sie die schon ein Stück weit verbessert haben. Dann gab es ja auch diesen Aufstand der Entrechteten, die, glaube ich, deine proprietären Geschlechtsorgane gefordert haben. Und dann haben wir auch diesen Prozess gemacht, dass dann sich so ein User-Komitee gebildet hat und halt sachlich nachweisbare Fehler quasi zusammengeschrieben hat.
Und mit einer Akribie, die ahnst du nicht. Nee, also die Jungs waren gründlich.
Ja. Und dann hat sie aber auch rausgestellt, und das war dann auch Teilen dieser Community-Gruppe gar nicht so recht, dass es vielleicht gar nicht so wahnsinnig sehr auch um die sachlichen Fehler ging. Was da nämlich am Ende dann überblieb, war es keine Liste aus Hunderten von Punkten, um es vorsichtig zu sagen. Und viel befand sich halt in einem Bereich, der Interpretationsmöglichkeiten offen ließ. Und das war vielleicht auch für den einen oder anderen in der Userschaft ganz vielleicht interessant oder sogar lehrreich damals, dass halt nicht alles, was man im Text vorwirft, dann wirklich auf einer Sachebene falsch ist, sondern eher, wo man sich eher streiten kann und wie interpretiere ich das jetzt, steigert das den Spielspaß oder nicht?
Ja, also mir war das sicherlich auch eine Lehre in der Hinsicht, das war aber auch vor 10 Jahren schon so, dass Blockbuster, ich denke da an Super Mario Galaxy beispielsweise, der zweite Teil oder so, wenn du sagst, das ist ein dickes Ding, dann macht das auch jedem Spaß, weißt du, da kannst du nichts falsch machen und dann hast du ein Dark Souls in der Hand.
Ja, ja.
So, und sagst dir, nee, also da beißen sich so viele die Zähne aus, irgendwann fliegt der Controller durchs halbe Zimmer.
Ja.
Kannst du nicht einfach so stehen lassen, dass das jetzt das beste Spiel ist für jedermann.
Ja, ja.
So, und das war mal meine Grundidee an der Sache, hey, lass vorsichtig sein an der Stelle, im Sinne der Leser.
Ja. Ja, und ich fand es auch gut, und wir haben dich ja dann auch wie die Löwen, ihr kleines Junges, dann doch verteidigt. Ich kann mich auch noch an diese schöne Kolumne vom Harald Fränkel erinnern, aber da ging es echt hoch her und es war auch nicht so, dass wir da nicht gewarnt gewesen wären, weil das kleinste News-Schnipsel zu Dark Souls einer gewissen Kernelite-Spielergruppe immer sehr wichtig war. Das haben wir schon in Abrufzahlen gemerkt und so weiter. Ich bin da immer noch zufrieden mit. Klar, im Nachhinein hast du bestimmt einige Sachen vielleicht, also ohne dich jetzt verletzen zu wollen, nicht ganz richtig interpretiert oder vielleicht auch nicht kapiert in dem Fall, oder hast dich von diesen Gummipuppenphysik-Effekten vielleicht zu sehr ablenken lassen, die sie ja übrigens noch in Remastered drin haben. Also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber immer noch. Aber nee, ich finde, zu dem Test kann man stehen. Und wir haben ja auch keine Aufwertung vorgenommen, sondern wir haben halt die sachlichen Fehler korrigiert. Und ich glaube, das war ein wichtiges Signal, dass das Dark Souls so fantastisch es ist. Ich habe es ja dann auch später lieb gewonnen. Ja, nee, da einen Kontrapunkt zu setzen zu den Testern, die es einfach wirklich toll fanden, und zu den Testern, die es bestimmt auch gab, die es in Wahrheit gar nicht so toll fanden, die aber auch wussten, dass sie sich es mit ihrer Elite-Zielgruppe verscherzen, wenn sie das zu wagen äußern. Und das, also, fand ich gut, wie wir es gemacht haben, auch wenn wir es vielleicht nicht optimal gemacht haben.
Das ist interessant, dass du sagst, du hast es noch lieb gewonnen. Ich habe mich tatsächlich 2 Jahre später nochmal hingesetzt und das nochmal gespielt. Tatsächlich auch nochmal durchgespielt. So. Und nicht mit Genuss. dafür war zu viel passiert, aber ich hab's gespielt, ich hab's wirklich durchgespielt und seitdem dem Genre nicht abgewogen. Also ich habe immer noch ein Nioh. Ich habe nicht so viel Zeit die letzten Zeit, aber Nioh spiele ich immer noch ganz gerne auf der PlayStation. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da den kompletten Knacks von hatte, im Gegenteil.
Gut, früher hattest du natürlich glatte Haare und warst 2 Oktaven höher in der Stimme und jetzt, nein, also ich habe dich wiedererkannt. Eine andere Anekdote hattest du damals also September letzten Jahres da reingeschickt, an die konnte ich mich gar nicht erinnern, mit einem Warren Spector auf der GDC Europe 2010.
Ja.
Was war das? Also ich kann mich echt nicht dran erinnern, es ist kein Phishing oder so.
Die findet ja grundsätzlich im Vorfeld von der Gamescom statt oder fand statt.
Fand statt, genau, ja.
Fand statt, so. Und du hast mich tatsächlich ein paar Tage zuvor nach Köln geschickt.
Aber wo du wahrscheinlich noch in Köln gewohnt hast, oder? Oder im Raum, oder? Nee?
Nee, ich bin von Freiburg damals angefangen, als ich da noch gewohnt hatte.
Ah, ja, okay.
Aber war gerade alle meine Pflichten los, also hat mir gut reingelaufen, gut gepasst. So, und hast gesagt, Junge, fahr dahin und berichte für uns. So, und ich habe dann meine Berichte geschrieben und habe gesagt, du hier morgen Warren Spector. Und dann meinst du, du Junge, keine Angst, trau dich, krabb in dir, schöne Grüße von dir und ob er Zeit hat. Und ich habe dann tatsächlich allen meinen Mut zusammengenommen und bin dahin und habe ihm Hallo gesagt, und er war auch total aufgeschlossen. Und dann kam natürlich die Dame, die ihn begleitet hat, die Termine für ihn macht. Also seine Managerin vor Ort.
Ja.
Und an der kam ich dann nicht mehr vorbei. Nee. So, aber so kam ich im Endeffekt meine kurze Anekdote mit Warren Spector.
Aber hattest du dann mit ihm, also du hast dann quasi kein Interview oder so führen können. Die hatte ich dann quasi abgewimmelt.
Ja, ich war am Vortrag dabei. Ich habe den, glaube ich, auch zusammengefasst, wenn ich mich richtig erinnere.
Aha.
Aber nochmal eigene Worte von ihm im Nachgang habe ich nicht bekommen.
Ah ja, okay. Ja, schade, weil der Spector ist total nett. Also ist so ein ganz ruhiger Typ, der mit seinem, ja, glaube ich, das ist von Texas Drawl, sehr gemütlich auch spricht und so. Und ich kann mich auch mal dran erinnern, da war ich gerade von GameStar 1-2 Jahre weg und bin dann quasi als Jörg Spielt, glaube ich, damals noch auf eine Game Developers Conference geflogen. Und hab halt auch so angefangen, ja, und hey, hast du Zeit? Auch so nach so einem Vortrag, hast du Zeit für ein kleines Interview? Und ich bin ja immer GameStar-Chefredakteur und so, na, don't need to introduce yourself, I know you, and of course, here, let's, also total netter Typ irgendwie, also ohne die Assistentin hätte der bestimmt mit dir gesprochen. Böse Assistentin.
Gut möglich, ja.
Ja, und dann warst du ja bei IDG auch fest angestellt. Erzähl doch da vielleicht noch ein bisschen, weil es gibt ja noch so 1-2 Sachen, die durchaus nicht uninteressant sind. Ach so, und was wir überhaupt nicht erzählt haben, du bist heute tatsächlich live vor Ort. Du sitzt gerade im wie ich es auch nenne, im mittleren Saal unserer ausufernden Redaktionsräume in Putzbrunn. Du hast den Weg wirklich hierher gefunden und genau.
In den neuen heiligen Hallen, ja. Ich wollte euch ja eigentlich beim Umzug helfen. Das hat ja deswegen nicht geklappt, weil er noch kurzfristig verschoben werden musste.
Ja.
Und so. So. Und da sind wir aber so verblieben, ist ja noch gar nicht lange her. Ich schaue mal vorbei, wenn die Zeit bleibt.
Ach, und weißt du, was der Witz war? Diese ach so dringende Renovierung des alten Büros, weil der eigentliche Grund war ja, dass die neuen Büros einfach nicht fertig wurden. Und das wäre aber gar kein Problem gewesen, hätte ich gewusst, dass der alte Vermieter es dann doch gar nicht so eilig hatte mit den alten Büros. Die waren nämlich noch 2 Wochen später so in der Renovierung begriffen, nenne ich es mal vorsichtig. Naja, egal. Nee, auf jeden Fall, du bist hier und dann genau, hast du bei damals 2011, 2012 muss das ja gewesen sein, warst du dann bei IDG bei der Computerwoche, richtig?
In der Großredaktion Computerwoche, ja. Mhm. Tatsächlich, das war ein kleiner, wie erklären wir das jetzt? Es gibt IT für Finanzen. Und das war lange ein eigenes Ressort von der Computerwoche. wurde dann aber zur eigenen Marke etabliert oder weiterentwickelt von IDG. Und das war eine 3,5-Mann-Redaktion, zu der dann ich dazu gestoßen bin als Jungredakteur, genau. Und dort dann auch geblieben bis 2015, ja.
Und 2015 ist ja dann etwas passiert, was jetzt wiederum auch die Leute, die gerade gähnend nach dem Kaffee suchen, ach, Computerwoche, nicht persönlich nehmen, bitte. Aber waren übrigens total wichtig immer. Also es war, Computerwoche war glaube ich, bis zum, ja, weiß ich nicht wie lange, aber relativ lange, wenn nicht bis heute oder heute wieder, sagen wir mal, die wichtigste Hälfte von IDG, und GameStar war immer bei IDG Magazine angeschlossen oder untergliedert. Dann geschah was 2015, und zwar war es, lieber Sven.
Die GameStar hat einen Eigentümer gewechselt an der Stelle, also IDG hat verkauft, weil auch weltweit das Geschäft eben, die GamePro gab es ja auch in den Vereinigten Staaten beispielsweise, bis kurz zuvor. Also sie haben das nach und nach zurückgefahren, weil sie sich auf das sogenannte Business-to-Business konzentrieren, so was die Computerwoche gehört. Und die GameStar ist dann tatsächlich französisch geworden, zumindest einen französischen Eigentümer bekommen, nämlich Wikipedia. Und ich wurde gefragt, ob ich mitkomme, um dort tatsächlich im Hintergrund zu arbeiten und mich um die Finanzen zu kümmern.
Was auch so dein Background war, oder wie kam es dazu?
Ja, ich hab das gelernt. Ich habe das dann drüber geschrieben. Und seit 2015 mache ich das tatsächlich auch. Also es liegt gar nicht so weit auseinander. Nur habe die Perspektive gewechselt.
Und wie lange warst du dann bei Webedia?
3 Jahre jetzt. Also seit Sommer 2018 bin ich außerhalb der Branche tätig. Mhm. Ja, aber war verdammt witzige Zeit. Auf jeden Fall.
Aber wir haben uns, ich war jetzt auch nicht oft, also 2-3 Mal insgesamt, da haben wir uns, glaube ich, nie gesehen, oder? Bei Webedia.
Nicht bewusst, glaube ich. Ja. Also du warst da zum Jubiläum, das weiß ich.
Ja. Da warst du auch noch da, oder? Das war ja jetzt vor 2 Jahren.
Da war ich noch da, nee, aber wie gesagt, da ist so viel Trubel im Haus, geht sowas gerne mal unter.
Ja, das sind ja auch nicht gerade wenig Leute bei Webedia. Das sind irgendwie so 70, 80 Leute, glaube ich, in München. Und genau. Ja, das ist alles hochinteressant. Vielen Dank, dass du da bist. Und wir haben auch gar nicht so viele Themen die Woche, weil normalerweise machen wir im Woschka ja immer so eine Zusammenfassung der die Woche bestimmten Themen, aber da gab es einfach nicht viel. So 1, 2 möchte ich trotzdem nennen. Und bei einem kannst du, glaube ich, auch noch was dazu sagen, nämlich zur PlayStation State of Play. Aber ich wollte noch mal auf den Test vom Hagen hinweisen von Horizon Zero Dawn Complete Edition für PC, weil ist es ein sehr schönes Video geworden, da saß aber auch 2,5 Tage dran, muss man dazu sagen. Ist nicht so ganz unaufwendig, das alles so hinzufriemeln. Und da hat er ja Horizon Zero Dawn verglichen zwischen der PS4 Pro und unserem Spiele-PC, und weil der mit der jetzt auch schon wieder, glaube ich, knapp 3 Jahre alten, oh Gott, was war denn das, GTX 1080, genau, von GeForce doch nicht mehr so richtig gut lief, haben wir uns halt kurzzeitigst noch eine RTX 2080 Ti reingeholt, für 1530 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und dann schnell wieder zurückgeschickt am nächsten Tag. Aber Hand aufs Herz, Sven, wirst du dir für 1500 Euro eine Grafikkarte kaufen? Oder hast du womöglich dir gerade eine gekauft für einen 4-stelligen Betrag?
Definitiv nicht, nein.
Ja. Weil, die ist dann super schnell, ist auch beeindruckend, so ein Teil, 3 Lüfter, belegt 2 komplette, Slots in so einem Tower-Gehäuse und wirklich komplett, oft hast du ja nur noch nach unten hin dann so ein bisschen noch ein paar HDMI-Ausgänge oder so, aber nee, das Ding ist massiv und auch kaum ein- und auszubauen. Aber die Frage ist dann halt natürlich immer, was bringt es dir noch an Leistungsplus und nimmt man das dann wirklich im Spiel wahr? Aber dir fehlen die Worte, um da.
Ich dachte, du sagst uns das jetzt.
Achso,
hattet ihr Spaß mit der Karte?
Den Test kann sich ja jeder anschauen. Klar, die bringt schon was und ein schönes Leistungsplus und 4K auch nicht. Übrigens flüssig bei 60 Frames, noch nicht mal das bei allen Einstellungen. Aber ja, aber die Frage ist, also kauft man sich sowas? Gut, man kann natürlich auch weniger Geld für eine RTX 2080 ausgeben. Also wenn man ein Ti haben will, fängt der Spaß, glaube ich, so bei 1100 minimal an. Wenn man nur eine Super haben will ohne Ti, dann ist man, glaube ich, so ab 800 und grad dabei. Aber ich finde das immer noch wahnsinnig viel Geld. Und jetzt kommen ja dann irgendwann im Herbst, Winter, kommt die neue Generation, also die 3000er-Serie bei GeForce und das entsprechende Radeon-Gegenstück raus. Aber es haben uns schon die User-Comments den Zahn gezogen, dass man da dann etwa günstiger einsteigen könnte, sondern auch das wird wahrscheinlich vierstellig kosten dann. Und dann wird halt so eine jetzige Current-Gen-Top-Karte wahrscheinlich etwas im Preis fallen. Aber wahrscheinlich auch nicht so sehr, weil die ja dann oft ihre Steigerung über besonders viel RAM rausholen und so. Also diese von mir erwähnte Karte da, die RTX 2080 Ti, die hatte 11 Terabyte DDR6 RAM auf der Karte und so Scherze. Und halt schon einen ab Werk hochgetunten Grundtakt und so. Und das wird ja nicht auf einmal deutlich günstiger in den Herstellungskosten. Und wenn die dann von 1500 auf 1300 Euro einbricht, weiß ich immer noch nicht, ob das dann der gute Gegenwert ist. Naja, aber wir müssen uns irgendwann im Herbst entscheiden und wahrscheinlich dann doch eher ein neues Modell, muss ja nicht das teuerste sein, weil wir sind doch sehr gut gefahren damals, die GTX 1080 zu kaufen, als sie noch relativ neu und teuer war, weil die hat jetzt doch schon angenehm lange gehalten. Ja, dann gab es diese Woche, also heute unserer Zeit, irgendwann gegen Mittag, glaube ich, zu Ende gegangen. Die GDC Digital ist an dir wahrscheinlich vorbeigegangen, oder?
Leider, ja. Leider komplett. Wird Lektüre fürs Wochenende, aber garantiert.
Ja, du hast nicht wahnsinnig viel verpasst. Also, um es ganz kurz zu sagen, ich hatte mich schon angemeldet und so und die haben auch eine interessante Plattform da gewählt. Swapcard heißt, glaube ich, der Anbieter. Da kannst du halt Live-Präsentationen mit Countdowns und einem Chat und so einer Programmplanung und so weiter verbinden. Also das ideale Werkzeug für eine digitale Messe im Jahre 2020. Aber es war halt schon, also es entstand ja so, dass im Frühling es dann kurzfristig abgesagt wurde, weil es einfach keinen Wert hatte, Corona-Krise, erste Welle und so weiter. Und dann sollte es erst im Sommer stattfinden und dann hat man, ich glaube im April oder so gesagt oder im Mai, nee, das können wir auch im Sommer nicht stattfinden lassen, wir machen ein Online-Event draus. Also die GDC Summer wird ein GDC Summer Digital. Und dafür war es echt beachtlich, aber es war halt im Vergleich zu einer echten GDC wirklich müde. Also es gab statt der über 600 Vorträge und Roundtables und Co. gab es innerhalb dann von 3 Tagen so rund 100. Aber da sind dann schon irgendwelche Yoga-Übungen und Reruns von alten Vorträgen und das Basteln eines Würfels. Also für Brettspiele inklusive. Na, und ich wollte eigentlich auch was dazu machen bei Gamers Global, aber es hat sich echt nichts aufgedrängt. Ich hatte mir 4 Vorträge rausgesucht und einen habe ich dann verfolgt, einen anderen war ein Speedrun und einer war mir dann doch zu spät oder beziehungsweise zu früh am Morgen um 1 oder so und einen konnte ich nicht wegen dem Testvideo mit Tagen da mit dem Horizons. Und also man muss echt sagen, viel verpasst hat die Welt da jetzt erstmal nicht. bei diesem Digital-Event. Also soweit hoffe ich, dass sich der in der Form zumindest nicht wiederholt.
Ja, wobei, was schade wäre, digital ist ja nicht unbedingt schlechter. Du hast vielleicht nur ein anderes Publikum, vielleicht sogar ein breiteres Publikum, je nachdem.
Ja, und wie gesagt, für den ersten Versuch war es auch nicht schlecht. Es war halt einfach nicht das, was man von der GC gewöhnt war. Und ja, was ich gut fand, war die wirklich freundliche Community, die sich dann immer artig bedankt hat bei dem meines Wissens Live-Vortragenden. Übrigens alle aus dem Homeoffice natürlich, also ja, vergisst man leicht, aber in den USA ist seit 4 Monaten kaum noch einer irgendwo im Büro. Und was auch nicht schlecht war, sie hatten dann auch Roundtables mit begrenzter Teilnehmerzahl. Da war dann also auch noch, wurde man mit Video zugeschaltet. Das ist mir aber nicht gelungen. Aber auch da hat mich nur einer am Rande interessiert. Also wo ich sonst immer das Problem habe, was mache ich in einer Stunde, auch ganz ohne GDC-Doku, Aufnahme, also habe ich oft 2, 3, 4 Vorträge, wo ich reingehen würde gerne zur selben Zeit, musste ich halt für einen entscheiden, das hatte ich überhaupt nicht. Aber apropos deine Hausaufgaben und apropos GDC, es dürfte dir entgangen sein, dass am Montag jetzt endlich nur, weiß ich nicht, 14 Monate nach dem ursprünglich geplanten Termin die englische Fassung meiner großen, übereinstündigen GDC-Doku mit deinem Freund Warren Spector und vielen anderen Veteranendesignern online gegangen ist. Es ist also auch in Englisch, mit englischen Subtitles, mit englischem Kommentar von mir. Die deutsche gibt es schon seit ein paar Monaten, seit Anfang, Mitte März, aber auch viel zu spät. Aber also, du musst jetzt nicht meine Gefühle schonen, das hattest du nicht mitgekriegt, oder? Also diese Doku.
Nee, aber stark.
Und was mich echt freut, ist, dass sich die, ich habe natürlich dann die Teilnehmer auch angeschrieben, hier schaut es euch an, freue mich über den Link, dass die das dann auch gleich fleißig gepostet haben und mir auch echt teils super nettes Feedback zurückgegeben haben. Der Steve Moretzky schrieb zurück, ein geniales Timing direkt vor der GDC, und ich habe ihm dann nochmal geantwortet, sorry, don't give me any credit for that, ich habe es einfach nicht schneller fertig bekommen, also ist die englische Fassung. Der Chris Crawford hat sich echt bedankt und finde richtig toll. Und
ist über die bestehende Seite ebenso erreichbar. Also auch wenn du über die deutsche Variante findest du auch die englische auf derselben Seite.
Guter Punkt. Ich glaube, wenn du gamersglobal.de/GDC eingibst, ist sie noch nicht verlinkt. Werde ich irgendwann noch machen heute Abend. Aber wenn du einfach auf unseren YouTube-Kanal guckst, dann ist es so unter den letzten 10 Videos gerade die englische GDC-Fassung, und da findest du dann irgendwie, ja, und auf die deutsche verlinke ich von dort aus schon.
Gut.
Ja, und dann gab es ja gestern die State of Play von Sony zu Third-Party-Titeln nochmal, die jetzt für PS4 noch und PS5 schon kommen, so, jetzt hat es zu Ende geführt, und ja, das hast du dir direkt angeschaut oder darüber gelesen?
Du, das lief auch im Laufe der Woche. Ich habe das auch nur überflogen. Also ich war auch nicht live dabei. Ich habe mir auch nur die Nachberichterstattung angeschaut. Sie rücken weiterhin nicht mit dem Preis raus der Konsole und dem Equipment. Und in dem von der PlayStation 5. Sie haben Spiele gezeigt, reichlich davon. So, und nichts, womit du jetzt nicht gerechnet hättest, beziehungsweise was weltbewegend gewesen wäre, zumindest aus meiner Sicht nicht. So, ich kann mich an Crash Bandicoot erinnern, der neue Teil. Der wurde auch schon vorher angekündigt. Sieht so aus, wie ich es erwartet hätte. Soll er wahrscheinlich auch. Ein Hitman 3 ist im Anmarsch. Neu, also zumindest für mich neu war, dass du das mit der Brille, mit der VR-Brille im Endeffekt genießen darfst. Das wusste ich vorher noch nicht. Ja, ist immer schwierig, solche Spiele zu beurteilen, wenn du das auf YouTube siehst und keine Brille auf hast. So. Du siehst so ein bisschen den Effekt angedeutet, aber wenn du die Brille tatsächlich auf hast, ist es was anderes.
Ja, genau. Also erstens ist es immersiver. Und zweitens, also auch PSVR kann noch richtig tolle Grafik. Ich denke da nur Resident Evil 7 auf PSVR.
Oh ja.
Also habe ich nicht Pixel gezählt, sondern eher Blutlachen.
Du, gar keine Frage. Wie gesagt, das dürfte immersiv werden. Man kann aber noch erkennen, es ist Hitman. Also die krempeln jetzt nicht das ganze Spiel um, nur weil es auf die Brille, durch die Brille zu sehen ist.
Ja, dann wurde Vader Immortal auch für PSVR angekündigt, was es ja bislang nur für die Oculus Quest exklusiv gab. Gibt's sonst noch ein Spiel, das dir jetzt aus State of Play gestern in Erinnerung geblieben ist?
Du, ich hab mich über das klingt jetzt blöd, über Braid gefreut. Das kleine Indie-Spielchen von vor 10 Jahren. So, was sie jetzt nochmal neu auflegen wollen, vor allen Dingen nochmal neu zeichnen wollen. Das finde ich das Spannende an der ganzen Sache. Die wollen das nicht hochskalieren, sondern neu zeichnen. Das ist eher, das ist jetzt wieder der Nostalgie-Trip, aber ich freue mich drauf. Das war ein tolles, tolles Spielchen, habe ich viel Zeit damit verbracht. So, ich weiß nicht, wie viele das kennen 10 Jahre später noch, ob sich das nochmal lohnt 10 Jahre später.
Ja, aber so bei der Gamers Global Zielgruppe bestimmt, aber klar, du hast recht, im großen Markt, ja, vielleicht nicht. Ja, aber ansonsten, ähnlich wie bei der GDC Digital, ist das Fazit, das du jetzt ziehst, und ja, der Dennis hat sich's angeschaut und der meinte so zum Beispiel, ja, es gäbe noch das Godfall, wäre ihm noch in Erinnerung geblieben, aber vor allem deswegen, weil der Designer das eigene Kampfsystem nicht so richtig beherrscht habe. Also, es ist eher jetzt nicht der große Wurf gewesen mit der State of Play.
Es hatte sowas von einer Zwischenfolge, ne?
Ja.
Die großen Hammer kommen erst noch so, aber deswegen habe ich mich auch darüber gefreut, um ehrlich zu sein. Ich habe es in toller Erinnerung, und wenn das der eine oder andere das für sich entdecken würde auf die Art und Weise, sicherlich nicht verkehrt.
Ja, und dann sind wir auch schon bei der allwöchentlichen Frage heute mit Sven Ohnstedt. Was macht Sven am Wochenende?
Hängt vom Wetter ab, ganz ehrlich. Also es ist ja ungemein wechselhaft hier München, Alpenvorland. Wenn es so bleibt, wie es ist, purer schöner Sonnenschein, sieht mich meine PlayStation nicht. Wenn es wieder schütten sollte, ich halte das gar nicht für so unwahrscheinlich, wir haben ein Auge auf Fall Guys geworfen. So, das ist so ein herrlicher Quatsch. Also so sieht es zumindest bisher aus. Wir gehen da völlig uneingenommen rein, haben uns vorgenommen, bei nächster Gelegenheit machen uns ein Bier auf und haben Spaß. So, und vielleicht ist es da, wie gesagt, vielleicht taugt es keine Stunde. Vielleicht sitzen wir bis spät in die Nacht.
Ja, und bis in die Nacht werde ich am Sonntag da sitzen mit dem Kollegen Hagen Geritz und hoffentlich vielen, vielen willigen Elfen am Live-Bildschirm. Denn wir werden auf Twitch TV am Sonntag, 9.8.2020, ab 18 Uhr Warhammer 2 live spielen, und ich verspreche euch, Sensationen, Siege, Niederlagen, die nur daran liegen, dass das Wetter nicht ganz gepasst hat, die Windverhältnisse schlecht waren und ich einen gesprungenen, ach was weiß ich, fällt mir schon was ein. Und ich darf euch verraten, die Gnomenarmee, die man im Teaser-Video bereits bewundern konnte, auch die wird eine Rolle spielen am Sonntag. Und es wird mindestens ein Berater, wir haben eigentlich 8 gesucht, ja, wir haben noch einen Reservisten, mindestens ein Berater, hoffentlich aber noch mehrere, werden per Skype live zugeschaltet. Das wird wirklich eine Gaudi, das verspreche ich euch, den Elfenkönig live erleben. Gibt es etwas Schöneres für den Samstag? Entschuldigung, Sonntagabend. Oder du wirst doch sicherlich dabei sein, Sven.
Ich habe Hausaufgaben.
Was? Du willst nicht erleben, wie wir die Chaos-Truppen zurückschlagen und dann die Invasion gegen die Dunkelelfen starten? Naja, das sei dir gegönnt. Aber es wird wirklich lustig, bin ziemlich sicher. Haben einiges vorbereitet. Ja, dann sind wir am Ende dieses Woschkas. Vielen Dank an dich, Sven, dass du teilgenommen hast. Komplett freiwillig nach Abschließen der Türen.
Du, gerne.
Ja, und wir verabschieden uns von euch, werte Premium-User. Wie immer, habt ein schönes Wochenende und vergesst nicht Sonntagabend 18 Uhr oder spätestens dann wieder den Montagmorgen-Podcast mit uns zusammen zu verbringen. Und in diesem Sinne, tschüss.
Ciao.